Was ist mit diesem deutschen Standort eigentlich los? Wenn man so reinhört in die Republik, dann nicht viel oder alles falsch oder im Grunde genommen war früher alles besser und so richtig darüber sprechen, wie es wieder besser werden könnte, wollen auch die wenigsten, sondern nochmal betonen, was gerade alles falsch läuft. Damit aber kommen wir genau nicht in die Motivation und die Zusammenarbeit vor allem, um diesen Standort wieder zu etwas zu machen, in dem wir gerne leben möchten. Denn das ist ja das Wichtige, nie aus den Augen zu verlieren. Ein Standort ist eine Gesellschaft, ein Zusammenleben. Das sind Alltagsstrukturen, in denen Menschen versuchen, ein gutes Leben zu führen. Und deshalb habe ich manchmal das Gefühl, dass Standort irgendwie gar nicht der Begriff ist, der die Debatte gut prägt momentan. Es ist so ein bisschen die Standbilanz. Also wie viel Geld schwirrt hier eigentlich gerade durch die Gegend? Und was kosten einzelne Faktoren, sei es jetzt Arbeitskraft oder eine Kilowattstunde Energie? Dabei brauchen wir doch einen Werdeort. Also wo wollen wir hin? Wie soll es hier aussehen? Und wie können Arbeitnehmende, Investierende, Produzierende und erfindende Personen so zusammenarbeiten, dass es wahrscheinlich wird, dass wir diesen zukünftigen Ort gemeinsam gestalten können? Und genau deshalb ist es so relevant, nicht nur zu meckern, sondern zu überlegen, wie soll das hier aussehen? Und zu gucken, wer kann dabei mitwirken? Wirken ist sowieso das Schlagwort der Stunde, nämlich jede Entscheidung, ob wir etwas verändern oder nicht, hat eine Wirkung. Und Deutschland war vielleicht besonders gut darin, zu lange auszusitzen und damit eben auf ein Aufbauen der Krisen hinzuwirken. Das muss aber nicht so bleiben. Dafür müssen wir nur anders drüber sprechen. Dafür müssen wir klar in den Fokus nehmen, wie soll das hier werden und wer kann dazu wie beitragen. Und deshalb sind wir in dieser Staffel aus unterschiedlichen Perspektiven mal an dieses Wirken herangetreten. Wer hat heute in welcher Form Einfluss darauf, wie Deutschland als Standort, als Zusammenlebensgesellschaft eigentlich aussehen wird und aussehen könnte? In unserer ersten Folge haben wir groß angefangen. Geoökonomie ist ja das neue Wort, steht in dem Weltrisikobericht des Weltwirtschaftsforums ganz oben und hat so, ja, bedeutet eigentlich die konflikthafte Auseinandersetzung über Ressourcen. Und das ist etwas, was ich total spannend finde, weil wir ja eigentlich gerade merken, Länder fangen zunehmend auch zwischen Staaten wieder Kriege an, weil sie den Ressourcenzugang sichern wollen. Und in so einer Zeit sagen wir gleichzeitig, wir können es uns nicht leisten, jetzt möglichst ressourceneffizient, zirkulär, ressourcenschonend, sprich umweltorientiert, das Wirtschaften nach vorne zu bringen. Das ist doch ein bisschen komische Idee, oder? Und deshalb wollten wir diese Frage beleuchten mit jemandem, der sich vor allem international gut auskennt. Und dieser jemand ist Christoph Hein. Als FAZ-Korrespondent für Wirtschaftsfragen ist er viel gerade im asiatischen Raum unterwegs gewesen und hat deshalb einen guten internationalen Blick auf die Sache.
Bei uns ist, glaube ich, durch den Angriff auf die Ukraine doch ein starker Bruch entstanden. Das ist ein Wake-up-Call auf Englisch oder ein hartes Erwachen gewesen. Und seitdem nehme ich dieses Land und auch Europa eigentlich nur noch in einer Defensivposition, in einer Verteidigungshaltung. Ich meine es jetzt nicht militärisch, sondern für das, was wir erreicht haben. Wir wollen es bewahren, bloß nicht rangehen, bloß nicht ändern, bloß nicht umdenken, auf keinen Fall neu denken. Und Green Deal könnte ja Geld kosten oder Wohlstand, mein Auto, um es mal auf Deutschland zu beziehen. Die große Angst hier. Wie kann ich damit umgehen? Ich denke, man kann nur damit umgehen, indem Politik sich erklärt, wirklich erklärt. Und wir haben den Vorteil, aber in diesem Fall auch die Herausforderung der Demokratie. Wir haben Wahlen. Und wer heute sagt, naja, wir müssen das mal ändern, ich entsinne mich gut, du noch besser als ich, wahrscheinlich, weil es eher dein Thema ist, als die Grünen mal gesagt haben, der Liter Sprit wird irgendwann mal 5 Mark kosten, da brach hier die Hölle los. Heute sind wir ja nun relativ nah dran, wenn wir es in D-Mark umrechnen. Und das sind so Sachen, die halten wir, glaube ich, nicht aus, weil wir geprägt sind davon, dass es bis so ungefähr 2000 aufwärts ging. Bei unseren Eltern ganz klare Struktur nach dem Krieg, Wiederaufbau. Und dann hat sich jetzt alles aus den Angeln heraus bewegt. Und nun stehen wir da und wissen nicht weiter und haben nicht die eine Vision. Dabei würde genau diese Vision, die du skizziert hast, eben angereichert noch um Menschenrechte, um Demokratie, um rechtliche, juristische Verlässlichkeit hier, um Innovationen, starke Unis, Wissen, Forschung. Das zusammengenommen ist ein solcher Verkaufsprospekt für Europa oder könnte es sein, dass es wahnsinnig wichtig ist, das endlich zu begreifen. Und das meine ich damit, dass wir hier nicht nackt im Schnee stehen. Wir haben ganz viel zu bieten. Und ich glaube, dass man das in Schwellen- und Entwicklungsländern auch sehr genau sieht, was wir zu bieten haben. Aber wir verkaufen uns miserabel.
Aber woran liegt das denn eigentlich, dass wir uns nicht besonders gut verkaufen? Liegt das vielleicht daran, dass andere so ein bisschen den Diskurs bestimmen, was angeblich heute Fortschritt, Erfolg und auch Wachstum ausmacht? Dass in diesem Diskurs aber vor allem Kennzahlen wie ein Bruttoinlandsprodukt oder möglichst schnell kurzfristig ganz viel Geld verdienen im Vordergrund stehen, in denen genau nicht sichtbar wird, wie viel soziale Zerrüttung oder eben auch Ausbeutung von natürlichen Ressourcen eigentlich dahinter steckt? Wie würden wir denn eigentlich über zum Beispiel Investieren sprechen oder Innovationen sprechen, wenn wir tatsächlich ganz genau in den Fokus nehmen, dass das die Instrumente sind, mit denen wir diese Dinge in die Welt bringen können? Von dem Herr Hein sprach. Eine wissensbasierte Ökonomie mit guten Daten, mit einer zirkulären Wirtschaft, die möglichst wenig Ressourcen braucht. Und dann natürlich aber auch anderen Geschäftsmodellen, die das in die Welt tragen können. Und was wir dafür brauchen, ist nicht nur Kooperation und Innovation und vor allem auch Erfindungsgeist, sondern Investitionen. Und zwar Investitionen im Sinne von Unterstützung für diese Geschäftsmodelle und diese Erfindungen, um in die Welt zu kommen. Diese Investitionen brauchen dann aber auch einen Ausdruck dafür, worauf wir stolz sein wollen in der Zukunft. Sie müssen auch deutlich machen, dass sie darauf hinlenken und hinwirken, dass genau diese Dinge in die Welt kommen können. Eine Person, die sich so richtig explizit, und zwar vorher im Bankenwesen und jetzt mit einem eigenen Think Tank, genau nur dieser Frage widmet, wie unsere Investitionen heute eigentlich die Veränderung unserer Gesellschaft antreiben, ist Silke Stremlau. Und sie macht das schon immer mit einem Fokus darauf, dass Ressourcen eben im 21. Jahrhundert begrenzt sind. Und dass wir deshalb technologischen Entwicklungen und Geschäftsmodellen genau die Richtung geben sollten, dass sie möglichst ressourcenarm eine richtig gute Performance hinlegen.
Also ich glaube, manchmal es fehlt die Vision in der Politik, sagen, was für eine Wirtschaft wollen wir denn haben? Und da liegen riesige Chancen da drin. Ich fand diese BDI-Studie, Transformationspfade für ein Industrieland Deutschland, ich fand die hervorragend, weil die ganz klar gesagt hat, wir müssen uns transformieren. Ja, 2/3 unserer Industrie wird sich transformieren müssen. Das ist schmerzhaft, aber es liegen unglaubliche Chancen. Mhm. Da ist auch weiter Wachstum möglich, da ist Entwicklung möglich im Bereich der Medizintechnik, Robotik, Energieerzeugung, Batterie, Speichertechnologie, Automotive. Aber wir müssen es wagen. Und dafür brauchst du so ein Zielbild, auf das es hingeht und sagt, und daran richten wir das jetzt aus. Mhm. Die Instrumente, die Finanzierungsbedingungen, die Steuerpolitik und die Regulierung. Das greift Hand in Hand. Ich wünsche mir das und ich arbeite daran und probiere dafür zu werben, dass das kohärent ist. Aber Politik ist wahrscheinlich anders.
Auch hier ist ja die Frage, warum kann denn die Politik das nicht? Aus der Nachhaltigkeitsforschung gibt es da so 2 Tipps vor allem. Das eine ist die strukturelle Kurzfristigkeit. Der nächste Wahlzyklus, eine Landtagswahl. Jetzt ist es sehr intensiv geworden, die Sonntagsfrage. Dabei ist völlig klar, dass politische Veränderung erst mittelfristig wirklich ihre Wirkung zeigen wird. Eine Deutsche Bahn ist heute mühselig, aber die Investitionen in die Schienen, die wir heute tätigen, sind mittelfristig der Garant dafür, dass das Fortbewegen von A nach B innerhalb Deutschlands auch ohne Flüge wieder smooth möglich ist. Einen anderen Job suchen ist ein anderes Thema. Eine Zukunftsindustrie vorantreiben in einer Region, die vielleicht vorher sehr stark von Braunkohle abhängig gewesen ist, haben wir immer schon über Just Transition diskutiert. Dabei ist es wichtig, Betroffene zu Beteiligte zu machen und klar zu kommunizieren, was mittelfristig zu gewinnen ist. Es gibt auch verschiedene Ideen, wie zum Beispiel vom Sachverständigenrat Umwelt, zu sagen, macht doch mal diese langfristige Perspektive deutlicher in den politischen Verhandlungen. Ombudsperson für zukünftige Generationen wäre eine Lösung. Oder natürlich zu sagen, hey, wir haben ja eine Nachhaltigkeitsstrategie mit Indikatoren. Die könnte doch auch bei Haushaltsverhandlungen einmal der Referenzrahmen werden, wenn die Ressorts darüber streiten, wer eigentlich wie viel Geld kriegt und wie zusammenarbeitet und Erfolg vermelden darf. Erfolgsvermeldung auf Zukunftsorientieren, das wäre, glaube ich, sowieso eine ziemlich gute Zutat, um diesen ganzen komischen Sonntagsfragen Fokussierung etwas entgegenzusetzen. Und eine Perspektive, die natürlich ganz, ganz wichtig ist, wenn wir uns darüber Gedanken machen, wie denn eigentlich Zukunftsgestaltung und vor allem Veränderung auch in der Industrie gelingen kann, ist, dass Betroffene zu Beteiligten gemacht werden. Also sprich, diejenigen, die ihre Arbeit zur Verfügung stellen, auch mal befragen, wie sie denn zum Beispiel in Zukunft arbeiten wollen würden. Welche Tätigkeiten braucht es dafür? Welche industriellen Grundlagen braucht es dafür? Und wie lässt sich das mit anderen Zielen im Leben gut vereinen? Darüber haben wir mit Enzo Weber gesprochen, einem der wahrscheinlich bekanntesten Arbeitsmarktforschenden in Deutschland.
Uns muss klar sein, also dieser ewige Spruch, wir müssen die guten Industriejobs in Deutschland halten. Dafür gibt es keine Chance. Das ist längst passé. Wenn wir versuchen, das abzuwehren und gute Industriejobs in Deutschland zu halten, dann wird es weiter so gehen, dass es jeden Monat 15.000 davon weniger gibt. Wir müssen die neuen guten Industriejobs in Deutschland wieder schaffen. Das ist das Entscheidende. Und das können wir mit den Menschen, die die alten Jobs ausgeübt haben. Und dafür brauchen wir eine intensive Qualifizierungsstrategie. Das ist eine Aussage, die Menschen dann auch mitnehmen kann. Und es gibt übrigens erhebliches Interesse, durchaus in neuen Bereiche reinzugehen. Das zeigen auch Befragungen. Aber es gibt eben auch erhebliche Hürden auf dem Weg. Das heißt, dieses Interesse nutzbar zu machen, indem man wirklich ganz konkret da ansetzt, wo der Schuh drückt, und dann die Wahl nach vorne gehen, zu der besseren Macht gegenüber abwehren. Mhm. Das ist das, was Politik machen muss.
Bei diesem Ausschnitt muss ich immer an Hermann Scheer denken. Er war ein großer Vordenker von den erneuerbaren Energiensystemen. Und er hatte mal gesagt, es ist eine Beleidigung unserer Ingenieurinnen und Ingenieure, zu sagen, dass das nicht funktioniert. Die vorausgegangene Frage ist natürlich einfach, was soll ein Energiesystem der Zukunft leisten? Weil dann können die Menschen, die so richtig klug sind und wissen, wie die Sachen zusammenhängen, auch überlegen, mit welchem neuen Design wir das denn erreichen können. Wenn wir also mehr mit den direkt Beteiligten sprechen, so wäre jetzt meine steile These, wären auch viel schneller Veränderungen möglich. Zumindest ist das so ein bisschen das, was ich an E-Mails bekomme. Aus der Automobilbranche, der 3-Liter-Motor ist überhaupt kein Problem. Aber die Finanzabteilung hätte das nicht so gerne. Neulich saß ich zufällig neben jemandem aus der Chemiebranche, der sagte, hey, in 2-3 Jahren könnten wir grüne Chemie machen. Aber es stehen halt ein paar Barrieren im Weg. Auch da ist es ja wichtig zu überlegen, wie soll es in Zukunft aussehen? Und nicht zu überlegen, wie schaffe ich denn ein erneuerbares Energiesystem in den gleichen strukturellen Voraussetzungen, wie es ein fossiles gebraucht hat. Und deshalb ist dieses Zusammendenken zwischen den Investitionen, den Innovationen und natürlich dann den Geschäftsmodellen und der politischen Rahmenbedingungen immer und immer so zentral, um zu verstehen, wie Umbauprozesse gelingen. Die Betroffenen dabei zu fragen, ist immer die beste Idee, weil die haben das Insiderwissen. Das vielleicht beste beforschte und auch am weitesten fortentwickelte Projekt ist tatsächlich die Energiewende. Und momentan kommt sie wieder so ein bisschen ins Stocken. Dabei hatten wir vorher doch eine klare Idee davon, wo liegt die Zukunft der stabilen, souveränen und erneuerbaren, sprich klimaneutralen Energieversorgung. Warum das momentan wieder schwieriger ist, wie wir da wieder rauskommen können und was die Art und Weise, wie wir darüber reden, tatsächlich auch da mit zu tun hat, ob die Leute mitmachen oder anfangen, wieder auszuchecken, das haben wir mit Andreas Löschel besprochen. Er ist absoluter Experte im Energiesystem und sitzt auch in ungefähr jeder Expertenkommission zu Fragen des Energiesystems in der Bundesrepublik Deutschland.
Was mir eigentlich so am meisten Sorgen macht, ist, dass wir sozusagen recht wenig kommunizieren, wo wir eigentlich hin möchten. Ja, genau. So, also ein bisschen also eine Perspektive aufmachen, wo wir hin möchten. Ich habe ja vorhin gesagt, Erneuerbaren werden eine ganz große Rolle spielen, aber wir werden viel außenrum noch brauchen auch. So, aber das heißt, ich habe manchmal auch so inhärente Widersprüche auch. Ne? Also ich sag mal, die Gaskraftwerke oder sowas. Ne? Also ja, wir werden wahrscheinlich auch ein paar Gaskraftwerke brauchen, ne? Aber das nimmt jetzt sozusagen nichts weg von dieser wichtigen Rolle der Erneuerbaren. Mhm. Aber die werden halt eben dazu wahrscheinlich auch eine Bedeutung spielen. Wir werden die Speicher brauchen und so weiter. Aber ich sag mal, so eine konsistente Geschichte erzählen, ne? Wo man sagt, eben das sind die verschiedenen Aspekte, die eigentlich notwendig sind und eben jetzt nicht den den Eindruck erweckt, wir setzen jetzt alles auf Gas, ja, oder Erneuerbaren, die sind eigentlich eher schwierig oder so, ne? Das wäre wichtig, ne? Um so etwas, sagen wir, die Leute auch mitzunehmen, mhm, und auch diese Balance etwas zu finden, ja, für so ein zukünftiges Energiesystem.
Das Interessante ist ja, dass zu dem Zeitpunkt, als wirklich klar kommuniziert war, dass erneuerbare Energien im Zentrum des neuen Energiesystems stehen müssen, da war auch den Akteuren und Akteurinnen eine Tür geöffnet, die momentan noch sehr stark von fossilen Energien verdienen. Sie haben angefangen, ihre Geschäftsmodelle entsprechend anzupassen, weil die politischen Rahmenbedingungen und auch die CO2-Bepreisung diesen Impuls gesetzt hat. Das heißt, wenn das Gemeinschaftswerk steht, dann heißt es auch gar nicht unbedingt, dass einige Unternehmen nicht mehr da sein werden, wenn eine Transformation gelungen ist, sondern dass es darauf ankommt, wer seine Geschäftsmodelle möglichst schnell anpassen kann. Und jetzt sehen wir natürlich mit der zunehmenden Infragestellung, dass es auch ganz angenehm ist, nochmal so richtig viel Geld zu machen in den Fossilen. Damit ist natürlich aber auch der Effekt gegeben, dass diejenigen, die als Unternehmen explizit nur im erneuerbaren Bereich angetreten sind, das Nachsehen haben und damit Zukunftsbranchen wieder einen Standort vorfinden, wo es nicht so leicht ist, die Innovationen in die Welt zu bringen. Das Spannende ist ja mit dem erneuerbaren Energiesystem, dass wir alle auch eine andere Rolle einnehmen können. Nicht nur Konsumenten, Steckdosensteckerinnen, sondern Prosumenten. Ich kann mir etwas aufs Dach schrauben. Ich kann etwas in meine Wand bauen, was ein Speicher sein kann. Ich kann es bis in mein Auto reinladen und auch wieder zurück und damit Teil von diesem Netzwerk werden, was den Strom in dieser Republik verteilt. Das heißt, auch da ist es wichtig, sich erstmal darüber klarzumachen, wie soll das in der Zukunft funktionieren? Welches Design brauchen wir dafür und welche Rollen sind dabei zu vergeben? Und dann können wir natürlich auch aktiver darauf hinwirken und uns selbst im Zweifel nochmal neu erfinden. Wichtig ist deshalb eben immer auch, wem hört die Politik eigentlich zu? Und da spüren wir mehr und mehr die Stimmen aus dem Mittelstand, was ja so das Rückgrat der deutschen Wirtschaft ist, dass sie das Gefühl haben, es sind eigentlich immer die gleichen CEOs von den ganz großen Konzernen, die dann in vielen unterschiedlichen Standorten gleichzeitig operieren, die am meisten von der Politik gehört werden und am meisten ihre Interessen dort auch vertreten sehen. Das ist insofern natürlich sehr schwierig, weil, wie schon gesagt, der Mittelstand eigentlich tatsächlich das Rückgrat unserer Wirtschaft ist. Und der steht tatsächlich in den meisten Fällen eher hier. Die wenigsten Unternehmen dort, selbst wenn sie Hidden Champions sind, also sprich Weltmarktführer in einem Bereich, sind nicht so mobil, dass sie einfach morgen zusammenpacken oder vielleicht ganze Produktionsstandorte wechseln. Warum es so wichtig ist, den MittelständlerInnen auch mal ganz direkt zuzuhören, das kann uns Nadine Kammerlander erklären. Sie ist Wirtschaftswissenschaftlerin und hat den Lehrstuhl Familienunternehmen inne. Das heißt, sie weiß genau, dass Familienunternehmen noch mal andere sind als die, die im internationalen Aktienbereich unterwegs sind. Einige, die von Familien gegründet wurden, aber natürlich inzwischen auch diese Geschäftsform angenommen haben. Wirklich spannend ist es aber, auf die zu schauen, die den Mittelstand ausmachen. Und dann, heißt es häufig, sind Familienunternehmen eben mehr in der Lage, langfristig zu denken. Aber eben auch nur unter bestimmten Umständen. Und diese Umstände sollte Politik sich gut anhören.
Das erinnert mich gerade an eine Diskussion, die wir vor ein paar Jahren in der Familienunternehmensforschung hatten. Da gab es nämlich Stimmen, die haben sich vor allem auf die Nachteile von Familienunternehmen konzentriert. Ja, wie, ja, dass die Familie vielleicht nicht immer die Besten an die Spitze kommen und so. Und hat dann eigentlich sozusagen als Conclusio gehabt, Familienunternehmen müssen mehr werden wie Nicht-Familienunternehmen. Das klang im ersten Moment gut, ist aber natürlich totaler Blödsinn, ja? Weil wenn man das verfolgt als Familienunternehmen, bedeutet das am Ende, dass man eigentlich ein schlechtes Nicht-Familienunternehmen ist. Ja? Also wenn man das so in der Physik mal beschreiben würde, das ist so eine Asymptote. Man nähert sich an, man ist aber nie genauso gut, ja? Weil Nicht-Familienunternehmen haben eigentlich immer noch so ein paar Aspekte. Und die ganzen familienunternehmensspezifischen Stärken, die man vorher hatte, die hat man aber irgendwie mit dem Bade ausgeschüttet, ja, weil man ja werden wollte wie ein Nicht-Familienunternehmen. Deswegen sagen wir jetzt den Familienunternehmen, guckt euch die Nicht-Familienunternehmen an, guckt, ob es da irgendwas gibt, was ihr auch übernehmen könntet, beispielsweise in Bezug auf Innovationsförderung. Wisst aber auch, was eure Stärken sind, baut eure Stärken aus und guckt, wie ihr mit euren Schwächen umgeht und ob man da irgendwie sinnvoll was loswerden kann. Und genauso, finde ich, müssten wir auch auf unser Land gucken, dass wir uns mal fragen, was haben wir eigentlich für Stärken? Ja? Und die gehen momentan ein bisschen unter, aber wir haben halt schon noch sehr schlaue, gut ausgebildete Leute da und eine Infrastruktur, die mit ein bisschen mehr Invest auch wieder top sein kann, gute Ideen, eine nicht ganz so schlechte Lage und so weiter und so fort. Aber wir müssen uns überlegen, was können wir eigentlich machen, wo wollen wir hin und was sind unsere Stärken, statt zu überlegen, wie können wir, sei es egal, ob das jetzt China oder USA ist, wie können wir den anderen nacheifern.
Und was könnte mich mehr freuen, als wenn eine Person in meinem Podcast zu Besuch im Grunde genommen die gesamte Staffel zusammenfasst? So ungefähr nichts. Und von daher danke an Nadine Kammerlander, dass sie nochmal so gut klargemacht hat, dass es ausgehend von einer Idee, wie soll es hier werden an diesem Ort, dann darum geht zu sagen, wie können wir dieses Ziel formulieren, in der Politik klar machen, investieren, sodass es leichter wird, diese Innovation in die Welt zu bringen, entsprechend auch Strukturen zu ändern, wie beispielsweise in unserem Energiesystem und die Menschen eben mitzunehmen und denen zuzuhören, die so richtig viel Zukunft gesehen haben. Manchmal macht es Sinn, dann Familienunternehmen besonders zuzuhören, weil die haben sich eigentlich vorgenommen, an diesem Standort auch weiter zu bleiben. Und genau bei diesem Bleiben wollen finden wir vielleicht auch einen Hinweis darauf, wer sich noch Familienunternehmen nennt, aber längst ein Großkonzern geworden ist, der unterschiedliche Standorte gegeneinander ausspielt. Denen nicht so doll zuhören. Das wäre mein Tipp. So, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Neudenken ist ein Projekt von Mission Wertvoll. Ein Science-Society-Netzwerk, das sich den Chancen und Wegen in eine nachhaltige Zukunft verschrieben hat. Wie wir da hinkommen, das werden wir nur gemeinsam herausfinden und deshalb freuen wir uns über eure Aufmerksamkeit und euer Feedback. Besonders dankbar sind wir all denjenigen, die durch einen finanziellen Beitrag unsere Arbeit hier möglich machen. Wenn auch du Lust hast, Neudenken zu fördern und aktiv mitzugestalten, dann schau gerne einmal in die Shownotes, wie das geht. Hoffentlich bis zum nächsten Mal.